Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Durch die Black Lives Matter-Bewegung ist in vielen Ländern Europas die mangelhafte Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit in den Vordergrund gerückt. Wir sprechen gleich darüber am Beispiel Belgiens. Berichten dann aus Italien, wie die Mafia von den Verwerfungen der Corona-Krise profitiert und beleuchten einen niederländischen Streit um totes Holz. Der Kampf gegen Reklame in Briefkästen spaltet die Gesellschaft. Der Sturz von Denkmälern kann ein Zeichen sein für das Ende einer Epoche und den Neubeginn. Insofern ist es bemerkenswert, wie in mehreren europäischen Staaten derzeit Denkmäler vor dem Volkszorn geschützt werden müssen. In London zum Beispiel wird die Statue von Winston Churchill von einem Holzkäfig geschützt, aus Angst vor weiteren Beschädigungen. Während in England der Kriegspremier die Wut der Black Lives Matter-Demonstranten erregt, ist es in Belgien König Leopold II. Er herrschte in dem damals noch jungen Staat von 1865 bis 1909 und war in dieser Zeit für ein brutales Kolonialregime im Kongo verantwortlich. Vor dem Königspalast in Brüssel hat König Leopold derzeit noch einen Ehrenplatz. Doch Unbekannte haben Mörder und Pardon auf Sockel und Brust des Denkmals gesprüht. Aber nicht nur in Brüssel, auch in der Provinz werden Leopold-Statuen angegriffen. Paul Vorreiter ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Vorreiter, warum fokussiert sich die Wut der Black Lives Matter-Bewegung auf einen König, der vor mehr als 100 Jahren gestorben ist?
Weil er doch am offensichtlichsten für die Diskriminierung und auch die Misshandlung vor allem der Afrikaner im Kongo steht und es für die Menschen, die sich der Bewegung zugehörig fühlen, unverständlich ist, warum ausgerechnet er mit Standbildern in Belgien geehrt wird. Man muss ja auch dazu sagen, er ist ja so gut wie überall zu sehen, mit Büsten in Universitäten, in öffentlichen Gebäuden und eben auch in Standbildern in fast allen größeren oder auch kleineren Städten hier in Belgien. Und er ist es eben gewesen, der es halt zu verantworten hatte, dass er in seiner Privatkolonie seit dem späten 19. Jahrhundert auf der Suche nach Rohstoffen gewütet wurde. Seine Vertreter, die haben sich durch besondere Brutalität ausgezeichnet. Die Einheimischen wurden mit Peitschen aus Nilpferdhaut misshandelt. Und das, was man am meisten mit ihm bildlich Leopold II. Verbindet, ist eben den Menschen die Hände abgehackt wurden, wenn sie nicht gehorcht haben. Das hat sich ziemlich stark eingebrannt hier im Bewusstsein der afrikanischstämmigen Community. Und deswegen kann sich sehr schwer verstehen, warum gerade jemand, dem ja insgesamt 10 Millionen Afrikaner sollen ja diesem Regime zum Opfer gefallen sein, warum man ihm einen so herausgehobenen Platz in der Öffentlichkeit bietet.
Sie sprechen von der afrikanischstämmigen Community. Wie weit ist die belgische Gesellschaft in der Aufarbeitung dieser kolonialen Vergangenheit?
Also es gab immer wieder Anlass, die Kolonialgeschichte kritisch zu beleuchten. Da kann man zum Beispiel nennen das Jahr 1998. Da ist das Buch Im Schatten des Kongo vom Amerikaner Adam Hochschild erschienen, das bereits dezidiert auf die Gräuel hingewiesen hatte. Die Debatte gewann dann nochmal seit 2010 an Fahrt, damals mit dem 800-Seiten-Buch des Belgiers David van Rijbroek, in dem dann auch nochmal das Leid im Kongo thematisiert wurde. Es ist allerdings doch eine eher sehr zögerliche Aufarbeitung. Ein sehr aktuelles Beispiel, erst vor anderthalb Jahren zum Beispiel, hatte das Afrika-Museum bei Brüssel wiedereröffnet und die rassistischen Kunstexemplare, die es zuvor ausgestellt hat, entweder entfernt bzw. kontextualisiert. Und auch das nur sehr zögerlich, nur ein einziger Saal ist jetzt wohlgemerkt von den insgesamt mehr als 2 Dutzend Sälen explizit der Kolonialgeschichte gewidmet. Und es hat auch relativ lange gedauert, bis das belgische Parlament 2019 damals, Charles Michel, der war der damalige belgische Premier, der hatte sich auch damals für die Untaten im Kongo entschuldigt.
Die Proteste werden vor allem von der afrikanischstämmigen Community getragen. Inwieweit leidet sie im Alltag unter Rassismus?
Also der Alltagsrassismus unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was wir auch in anderen europäischen Ländern sehen. Auch hier in Belgien ist jetzt eine Debatte entfacht darüber, wie zum Beispiel die Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt, wie dem entgegengetreten werden kann. Und auch im Stadtbild in Brüssel ist eigentlich die sozioökonomische Benachteiligung ziemlich offensichtlich. Man muss einfach nur durch das Matongé laufen, das einzige Viertel, in dem die Afrikaner spanischstämmige Bevölkerung überwiegt, und da sieht man die Armut ziemlich eindeutig. Und grundsätzlich vielleicht auch noch der Hinweis, dass die migrantische Bevölkerung in Belgien ohnehin sehr wachsam ist gegenüber Diskriminierung. Es gab ja bereits einen Fall 2018, da starb ein ehemaliger Fußballspieler des SC Brügge, Lamine Bangoura, weil er offenbar gewürgt wurde während eines Polizeieinsatzes. Also das auch eine offenbar eben eine Parallele auch zu dem, was wir jetzt mit George Floyd sehen. Und erst vor wenigen Wochen gab es hier einen Vorfall in Anderlecht, in einem auch sehr migrantisch geprägten Stadtteil von Brüssel, wo ein marokkanischstämmiger Jugendlicher von der Polizei gejagt wurde auf dem Scooter und dabei starb, und es kam danach zu Randalen. Also dieses Thema, die strukturelle Diskriminierung, das ist ein ungelöstes Thema, das hier quasi mit der Luft zu greifen ist.
Nun sind Debatten das eine. Glauben Sie, dass sich jetzt dauerhaft im Land etwas verändert?
Also es gibt ein bisschen Bewegung. Beispielsweise wollen Politiker sowohl im französisch als auch im niederländischsprachigen Teil die Kolonialgeschichte im Regelunterricht stärker auch den Schülern dadurch übermitteln. Aber es gibt auch bereits auch schon so erste Abwehrreflexe. Der belgische Prinz Laurent hatte sich zum Beispiel vor kurzem erst zu seinem Großonkel geäußert und gesagt, naja, er war ja selber nie im Kongo. Wenn er gewusst hätte, was da vorgegangen wäre, hätte er es sicherlich nicht so weit kommen lassen. Und der flämische Nationalist Bart de Wever, der ja Bürgermeister von Antwerpen ist, dort hatte man sich ja bereits dazu entschlossen, die Leopold des zweiten Statue zu entfernen. Der hatte bereits schon auf Grenzen hingewiesen. Man könne ja nicht so weit gehen, dass man andere Personen, die ja auch hier mit dem belgischen Territorium zu tun hatten, Napoleon oder Caesar, dass man die jetzt dann auch von den Sockeln reißen würde. Wohin würde das Ganze führen? Und übrigens passend dazu ein kleiner Vorfall jetzt eben an diesem Wochenende. Da haben tatsächlich Unbekannte im flämischen Landesteil in Sottegem ein Caesar-Denkmal beschädigt.
Einschätzungen waren das aus Brüssel von Paul Vorreiter. Besten Dank. Gut 173 Milliarden Euro. So viel Geld will die Europäische Union allein für Italien mobilisieren, um dem besonders schwer von Corona gezeichneten Land unter die Arme zu greifen. Lediglich ein Drittel des Betrages muss Italien zurückzahlen, der Rest sind Zuwendungen. Europa ist zurück, so formulierte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine Zukunftskonferenz, die der italienische Ministerpräsident einberufen hatte.
Europe is back. L'Europa sedesta.
Doch von der Leyen erwartet auch Reformen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch im italienischen öffentlichen Sektor, der vor organisierter Kriminalität geschützt werden müsse.
To ensure that public works are shielded from organized crime.
Die italienische Verwaltung sei entscheidend dafür, dass das Geld aus den EU-Töpfen gut eingesetzt werden kann, so die EU-Kommissionspräsidentin. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, ist allerdings offen. Um 30% ist die Industrieproduktion im Land eingebrochen und ausgerechnet die organisierte Kriminalität nutzt die Krise, um ihren Einfluss auszubauen. Jörg Seiselberg mit den Hintergründen.
Roberto Saviano zögert keinen Augenblick. Für den von der Mafia bedrohten Schriftsteller ist die Antwort klar auf die Frage, ob die organisierte Kriminalität versuche, von der Corona-Krise zu profitieren. Das passiert bereits. Die kriminellen Organisationen kümmern sich um Einkaufsdienste in den ärmeren Vierteln. Und sie leihen den Menschen Geld. Fakten, über die erstmals die Antimafia-Staatsanwaltschaft Neapel berichtet hat. Saviano, bekannt geworden durch seinen Roman Gomorra über die organisierte Kriminalität in Neapel, und seit Jahren unter Polizeischutz, hat sich zugeschaltet aus seinem Arbeitszimmer in eine Pressekonferenz mit den Auslandsjournalisten in Rom. Einkaufsdienste und Geldleihen. Damit, sagt Saviano, wollten die Mafiosi Sympathien bei den Menschen gewinnen. In einer Krise, in der viele in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten. Konkrete Ziele der Mafiosi seien, sie wollen wieder um Gefallen bitten können, über Personen verfügen, die helfen, wenn es um banale Sachen geht, wie darum, flüchtige Mafiosi zu unterstützen oder Sachen zu verstecken. In einem nächsten Schritt können sie dann beispielsweise ihren Namen hergeben als Strohmänner für Betriebe, die Mafia-Organisationen gehören. Die Mafia als möglicher Krisenprofiteur, der mit der Unzufriedenheit der Menschen spielt und sich dort, wo Hilfen der Regierung und Essensgutscheine der Kommunen mit Verspätung kommen, als eine Art alternative Sozialhilfe präsentiert. Eine bedenkliche Entwicklung, sagt Antimafia-Experte und Buchautor Enzo Ciconte. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Mafia-Organisationen in Italien, besonders in Sizilien und Kampanien, in den vergangenen Jahren an Einfluss verloren haben. Sie sind schwächer geworden. Ich glaube, dass niemand ernsthaft behaupten will, dass die sizilianische Mafia noch die gleiche ist, die in den 1990er Jahren die Morde an Falcone und Borsellino organisiert und durchgeführt hat. Die heutige Cosa Nostra ist nur noch eine blasse Idee davon. Dasselbe gilt für die Camorra. Der Staat, so Ciconte, habe es in den vergangenen Jahren geschafft, die Mafia zurückzudrängen, mit besseren Gesetzen und erfolgreicher Arbeit von Polizei und Staatsanwälten. Es sei bitter, sagt Ciconte, wenn die Mafia jetzt den Boden für ihre Rückkehr bereite. Die Einkaufsaktionen seien nur der erste Schritt, um in der Corona-Krise ihren größten Trumpf ausspielen zu können, ihre finanziellen Reserven. Das wirkliche Problem ist, dass besonders die 'Ndrangheta, die derzeit mächtigste Mafia-Organisation in Italien, über eine gewaltige Liquidität verfügt, mit der sie in die legale Wirtschaft eindringen kann. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe, zu verhindern, dass diese Infiltration der Mafia in der Wirtschaft in Italien und anderswo wirklich passiert. Mit ihren kriminellen Geschäften, unter anderem im Drogen-, aber auch im Menschen- und Waffenhandel, nimmt die 'Ndrangheta geschätzt jährlich über 50 Milliarden Euro ein und setzt damit mehr Geld um als beispielsweise Coca-Cola oder McDonald's. Das Geld, das die Mafia hat, ist genau das, was vielen Betrieben in Italien in der legalen Wirtschaft fehlt. Und genau hier drohe die Gefahr, sagt Anna Paolo Porzio, Antimafia-Sonderkommissarin der Regierung. Das Problem von mangelnder finanzieller Liquidität der Betriebe spielt der organisierten Kriminalität in die Hände. Betriebe, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, erklärt Porzio, seien schon immer ein beliebtes Opfer der Mafia. In der Regel böten Mafiosi zunächst günstige Kredite an, strangulierten dann das Unternehmen durch höhere Forderungen, ehe sie es ganz übernehmen. Aus zwei Gründen dränge die organisierte Kriminalität in die legale Wirtschaft, sagt die Antimafia-Sonderkommissarin. Die Mafia muss einerseits ihr Geld aus illegalen Geschäften waschen. Andererseits will sie ihren Machtbereich innerhalb der Wirtschaft ausweiten. Daher versucht die organisierte Kriminalität, sich Betriebe aus der legalen Wirtschaft einzuverleiben. Die Situation der italienischen Wirtschaft nach dem Lockdown ist dramatisch. Nach den im Mai bekannt gegebenen Zahlen des Nationalen Statistikinstituts ISTAT ist die Industrieproduktion um knapp 30% eingebrochen. Jeder 10. Betrieb kann möglicherweise nicht weitermachen. Allein 90.000 Restaurants und Bars stehen nach Angaben des Unternehmerverbands vor der Pleite. Für Carabinieri-General Pasquale Angelo Santo mit seiner Antimafia-Einheit Ross ist es seit Wochen die Hauptaufgabe, die Aktivitäten der Mafia in der Corona-Krise zu beobachten. Jetzt, sagt Angelo Santo, beginne die heikle Phase. Es ist anzunehmen, dass die Mafia-Clans, die im Moment noch abwarten, dann aktiv werden und für sich Vorteile herausziehen, wenn sich die Krise konkret auswirkt. Genauso, wie sie es in der Vergangenheit bei anderen Katastrophen gemacht haben, beispielsweise nach Erdbeben. Ein Problem, staatliche Hilfen für Betriebe und Beschäftigte fließen nach wie vor stockend, obwohl sie teilweise schon vor Wochen offiziell beschlossen wurden. Die Warnung des Antimafia-Generals, die Unternehmen im Gastronomie- oder Tourismusbereich beispielsweise könnten, wenn ihnen nicht schnell von staatlicher Seite geholfen wird, der Versuchung erliegen, Geld von der Mafia zu nehmen. In der Hoffnung, dass sie das irgendwie geregelt bekommen. Aber meist bleibt es eine Illusion, das Geld zurückzuzahlen und sich dann vom unbequemen Partner befreien zu können. Je schwächer die Wirtschaft, desto größer die Einflussmöglichkeiten der Mafia. Ähnlich wie Antimafia-General Angelo Santo sagt auch der Schriftsteller Saviano, wenn Europa Italien wirtschaftlich helfe, sei dies eine Maßnahme gegen die Mafia. Alles, was die Betriebe stärke, mache sie immun gegen mögliche Übernahmeversuche der organisierten Kriminalität.
In Italien profitiert die Mafia von den Folgen der Corona-Krise. Hintergründe waren das von Jörg Seiselberg aus Rom. Vieles ist digital geworden in den vergangenen Jahren, aber die Werbung, die flattert immer noch auch analog ins Haus. Wer das nicht will, der klebt einen Aufkleber auf den Briefkasten. Bitte keine Werbung einwerfen. So haben es auch die Niederländer jahrelang gelernt. Doch inzwischen drehen immer mehr Städte den Spieß um. Danach kriegt grundsätzlich kein Haushalt mehr automatisch Reklame, es sei denn, er outet sich auf seinem Briefkasten mit einem entsprechenden Aufkleber als jemand, der Werbung unbedingt konsumieren will. Der Effekt ist beeindruckend. Die Stadt Amsterdam spart dadurch jährlich 2 Millionen Kilogramm Papier, was ungefähr 6.000 Bäumen entsprechen soll. Doch es regt sich Widerstand gegen dieses Prinzip. Kerstin Schweighöfer über den Streit zwischen Ja-Ja und Nee-Nee.
Wer kennt es nicht, das Geräusch, wenn Werbebroschüren durch den Briefkastenschlitz auf die Fußmatte fallen. Unadressiert, ungefragt, ganze Stapel. Genauer gesagt, durchschnittlich 34 Kilogramm pro Haushalt pro Jahr. Jedenfalls in den Niederlanden. Wobei 40% aller Empfänger, so ergab eine Umfrage, diese 34 Kilogramm umgehend unbesehen wegwerfen. Bisher mussten sich niederländische Konsumenten, so wie in Deutschland, mit Stickern auf den Briefkästen ausdrücklich gegen unadressierte Post wehren. Sowohl gegen Reklame als auch gegen Wochenblätter. Wer beides nicht wollte, schaffte sich einen Nee-Nee-Sticker an. Wer nur die Wochenblätter erhalten wollte, aber keine Reklame, einen Ja-Nee-Sticker. Und wer seinen Briefkasten gar nicht gekennzeichnet hatte, bekam weiterhin beides. Dieses System wird in immer mehr niederländischen Städten umgedreht. Wer mehr als die Wochenblätter möchte, braucht einen Aufkleber, den Ja-Ja-Sticker.
Leuk me prachtig plan.
Eine prächtige Änderung, sagt diese Niederländerin. Dann kriege ich fortan automatisch und ohne Sticker keine Reklame mehr.
Kommt het dus helemaal goed?
Ja, vind ik ook prima.
Ich finde das prima. Ich hab's nicht so mit Reklame. Im Gegensatz zu meinem Mann. Der guckt sich die Werbebroschüren immer sehr gerne an.
Mit Namen mein Mann findet es sehr leuk.
Aber ob ich ihm zuliebe jetzt einen Ja-Ja-Sticker bestellen soll, weiß ich noch nicht.
Ich weiß es nicht.
Amsterdam war die erste Stadt, die 2018 den Ja-Ja-Sticker einführte. Dort würden seitdem 6.000 Bäume pro Jahr gerettet werden, freuen sich Umweltschützer. Die Zahl der Briefkästen, in die noch Werbung eingeworfen werden darf, hat sich halbiert, so meldet MailDB, die Branchenvereinigung jener Unternehmen, die für die Verteilung der Werbepost sorgen. Zwar wurden gleich im ersten Jahr 2.000 Verstöße gegen die Regelung gemeldet, aber das kostet 500 Euro an Ordnungsgebühr. Und die müssen die Werbetreibenden an die Stadt zahlen. Inzwischen sind gut ein Dutzend weitere Städte dem Beispiel von Amsterdam gefolgt oder möchten es gerne. So wie Rotterdam, Den Haag und Leiden. Doch nicht alle Bürger sind damit einverstanden. Die Stadt hat nicht zu bestimmen, was in meinem Briefkasten landet, findet die holländische Radiokolumnistin Marianne Swaramann.
Es ist nicht an der Gemeinde, um zu bepalen, was in jouw Briefbus landet.
Jeder Mensch habe das Recht, sich frei informieren zu können, auch über Sonderangebote. Dieses Recht werde mit dem Ja-Ja-Sticker verletzt.
Es ist eine keiharde Schändung von het Recht auf eine freie Nieuwsgaring. Ja.
Außerdem, so Kolumnistin Swaramann, würden mehr als 80% aller Broschüren aus Altpapier hergestellt werden. Es sei also völlig unangebracht, von 6.000 geretteten Bäumen zu reden. Und alle Menschen, die sich nun einen Ja-Ja-Sticker zulegten, als Umweltkriminelle an den Pranger zu stellen oder zu zwingen, sich als arme Schlucker zu outen, die auf Sonderangebote angewiesen sind. Die Branchenvereinigung der Verteilerfirmen MailDB kann ihr da nur beipflichten. Viele Geschäfte müssten Umsatzverlust in Kauf nehmen. Denn nach dem Betrachten einer Werbebroschüre würden rund 80% aller Menschen einen Kauf in Betracht ziehen. 53% aller Konsumenten würden die Reklame im Briefkasten vermissen. So wie dieses ältere Ehepaar aus Leiden.
Belachlich.
Lächerlich. Wir möchten weiterhin automatisch Reklame bekommen. Wir gucken sie uns gemeinsam an. Das ist immer sehr gesellig. Und jetzt müssen wir uns dafür extra einen Sticker anschaffen? Das ist doch seltsam.
Na, finger ab.
MailDB ist inzwischen zusammen mit mehreren Unternehmen vor Gericht gezogen, um die Ja-Ja-Sticker zu verbieten und die Einführung rückgängig zu machen. Die Verfahren laufen noch. Und deshalb müssen Städte wie Rotterdam oder Den Haag mit der Einführung der neuen Briefkastenaufkleber warten.
Der Streit um die Versorgung der Haushalte mit analoger Werbung in den Niederlanden. Sie hörten eine Reportage von Kerstin Schweighöfer. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.